Guten Morgen allen zu Hause, auch von mir und dem Team hier im Saal, die habe ich ja schon begrüßt. Danke, Beate, für deine Worte. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Zum 40. Geburtstag, er fiel immer auf die Sommerferien, zum 40. Geburtstag meiner Mutter schenkte mein Vater meiner Mutter eine Campingreise zum NSU-Camping Lido in Cavallino bei Venedig. Nach seiner Eröffnung wenige Jahre zuvor wurde dieser Campingplatz Sehnsuchtsziel der Deutschen. Meine Eltern liebten es zu reisen. Ist das nicht gerade jetzt genauso? Fiebern wir nicht wieder der Öffnung der Grenzen der Reisefreiheit entgegen? Über anderthalb Jahre hat uns nun die Pandemie schon im Griff, mit all ihren Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen. Jeder von uns kann die Sehnsucht meiner Eltern sicherlich nachempfinden. In meiner Erinnerung dauerte dieser Urlaub 4 Wochen. Als ich mal nachfragte, lachte meine Mutter, es waren 4 Tage und 2 Tage für die An- und Abreise. Mein Vater brauchte beruflich ein Auto, deshalb besaßen wir einen VW-Käfer. Wir, das sind die Eltern und 5 Kinder, 17, 12, 8, 6 und 3 Jahre alt. Meine ältere Schwester stand vor dem Abitur, sie durfte zu Hause bleiben. Blieben 4 Kinder und die Eltern. Auf dem Autodach türmte sich das Gepäck und auch der Rücksitz wurde mit Luftmatratzen, Schlafsäcken, Kissen und so weiter gepolstert. Darauf saßen wir Kinder, mein 3-jähriger Bruder auf meinem Schoß. Das Gepäck war verständlicherweise rationiert. Deshalb nähte mir meine Mutter einen Bikini. Der brauchte weniger Platz. Wichtig war aber auch der Reiseproviant. Jeder durfte 1 Liter Leitungswasser mitnehmen. Wir hatten es an der Quelle im Seegarten in Ammerbach abgefüllt, da dies das beste Trinkwasser in Ammerbach war. Wir wurden ermahnt, sehr sparsam damit umzugehen. Da es nicht sicher war, ob wir unterwegs nachfüllen könnten. Ab dem Gardasee wurde es heiß und die Rufe lauter, Papa, ich hab Durst. Das kennen viele Eltern. Auf dem Campingplatz angekommen, stürmten wir zum Waschhaus und wollten die Flaschen nachfüllen. Doch was war das? Über den Wasserhähnen stand in verschiedenen Sprachen, kein Trinkwasser. Das kannten wir nicht aus Deutschland. Wenig zu essen, ja, daran erinnerte ich mich. Aber kein Trinkwasser. Wasser gab es immer genug. Für die Toiletten, die Waschbecken, die Spülbecken und zum Wäschewaschen gab es Brauchwasser. Das zeigten Bilder an der Wand. Vor dem Haus hatte sich eine Menschenschlange gebildet vor einem einzelnen Wasserhahnen. Darüber stand Trinkwasser und wann man Trinkwasser entnehmen kann. Es gab also nicht den ganzen Tag Trinkwasser. In Deutschland gehen wir sehr verschwenderisch mit Trinkwasser um. Ob das richtig ist? Beate hat uns ja eben von der Trinkwasserknappheit auf der Welt berichtet. Vom Trinkwassermangel der Israeliten hatte ich im Religionsunterricht gehört. Aber die lebten ja auch in einer Wüste. Lebendiges Wasser wurde es dort genannt. Von lebendigem Wasser handelt auch unser heutiger Predigttext. Ich lese aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39 und verwende die Basisbibel. Lebendiges Wasser im Überfluss. Am letzten Tag dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken, jeder, der an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, beginnt der Text. Das haben wir gerade gehört. Um welches Fest handelt es sich? Dies erfahren wir in Vers 2 des 7. Kapitels. Es war kurz vor dem jüdischen Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist bis heute das größte Fest der Juden. Es ist ein Erntefest, mit dem die Getreide-, Öl- und Traubenernte abgeschlossen wird. Also ein Freudenfest, das über 7 Tage in Jerusalem gefeiert wird und einem 8. Abschlusstag. Die Stadt Jerusalem ist voller Menschen. Alles ist auf den Beinen und alles dreht sich ums Wasser. Von Pilgern begleitet schöpfen die Priester mit einer Kanne Wasser aus der Siloa-Quelle. In feierlicher Prozession wird das Wasser zum Tempel gebracht und über dem Brandopferaltar ausgegossen. Verschiedene biblische Traditionen sind dabei im Blick. Man erinnert sich an die Versorgung des Volkes Israel durch Gott in der Wüste, als Mose mit seinem Stab auf den Felsen schlug und Wasser heraussprudelte und den Durst des Volkes löschte. Man blickt auf die Verheißungen der Propheten Hesekiel und Sacharja, dass am Ende der Zeit im Tempel eine Quelle entspringen wird, von der aus lebendiges Wasser zu den Völkern fließen wird und ihnen Gottes Heil bringt. Vor allem aber sieht man die Tage des Festes als Erfüllung der Verheißung des Propheten Jesaja. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Jesaja 12, Vers 3. Das religiöse Hochgefühl, in dem die Pilger diese Tage erleben, könnte kaum größer sein. So beschreibt Dr. Werner Schmückle das Fest. Mitten in dieser Feststimmung, auf dem Höhepunkt des Festes, tritt Jesus auf und ruft mit lauter Stimme: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. So, wie Johannes dies formuliert, wurde für die Israeliten deutlich: Jesus ist der verheißene Messias. Rufen mit lauter Stimme entspricht dem einladenden Ruf der göttlichen Weisheit. Jesus stand da. Normalerweise sitzt ein Lehrer. Auch dastehen ist typisch für göttliche Weisheit, typisch für Propheten, für Zeugen Gottes. Das alles galt für Jesus. Er verkörperte die göttliche Weisheit, redete prophetisch und ist Gottes Zeuge vor Israel. Mit seinen Worten knüpft Jesus an die Wasserspende des Festes an und verwendet die Worte dürsten, trinken und Wasser. Dürsten ist in der Sprache der damaligen Zeit Verlangen nach Leben, also Lebensdurst, bis hin zum Dürsten nach Gerechtigkeit in der Bergpredigt. Trinken meint die Annahme allen dessen, was Jesus zu geben hat. Mehr noch, die Annahme Jesu als Erlöser lädt zur Nachfolge ein. Wasser ist Symbol für ewiges Leben. Jesus ist die Quelle des Lebens. Damit spielt Jesus auf den Felsen bei Mose an. Wenn Jesus die Quelle des Lebens ist, ist er derselbe wie der Vater. In Jeremia 2, Vers 13 lesen wir: Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die noch doch riesig sind und kein Wasser geben. In Jesaja 55, Vers 1 ist Gott gemeint, wenn er ruft: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und in Vers 3: Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Aber Jesus bleibt nicht beim Stillen unseres Lebensdurstes stehen. In Vers 38 zeigt er uns, was aus dem Jünger wird, der bei ihm getrunken hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie der Herr, so werden auch wir als seine Jünger Vermittler des ewigen Lebens, das wir zuerst von ihm empfangen haben und nun in unserem Inneren tragen. So wie Jesus, der geistliche, wasserspendende Fels, ist, so werden wir selbst als seine Jünger zum wasserspendenden Felsen. Damit ist erfüllt, was man am Laubhüttenfest für die messianische Zeit erwartete, schreibt Bischof im Ruhestand Gerhard Meyer in seiner Auslegung. In Vers 39 deutet Johannes Jesu Worte. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Damit verweist Johannes auf die Zukunft. In welchem Lebensabschnitt Jesu spielt diese Szene? Jesus war aus Judäa geflohen, weil dort die Juden ihm nach dem Leben trachteten, aber seine Zeit noch nicht gekommen war. Er wanderte in Galiläa umher. Kurz vor dem Laubhüttenfest kam es zum Streit mit seinen Brüdern, die nicht an ihn glaubten. Die Brüder gingen alleine zum Tempel. Jesus folgte heimlich. Nachdem das Fest zur Hälfte vorüber war, lehrte er öffentlich im Tempel. Am siebten Tag, dem Höhepunkt des Festes, spielt unsere Szene. Bis zur Kreuzigung Jesu ist es noch hin. Der Ausdruck, Jesus war noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen, bezieht sich auf Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung. Wir hier in Möckmühl haben am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert. Für uns spielt die Szene somit in der Vergangenheit. Aber wie kommt Jesus dazu, mitten in diese Feststimmung hinein, bei der sich alles ums Wasser dreht, Durstige zu sich zu rufen? Jesus sieht tiefer. Er sieht den ungestillten Durst von Menschenherzen. Er weiß, Man kann mit all seiner Religiosität doch innerlich auf dem Trockenen sitzen. Jesus sieht tiefer. Im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen bei Samaria, bei dem es ja auch um die Frage nach dem lebendigen Wasser geht, wird das deutlich. Jesus spricht die Frau auf die Männer an, mit denen sie zusammen war. Er deckt damit die tiefe Sehnsucht der Frau nach Liebe und Geborgenheit auf. Jesus kennt auch die Sehnsüchte unseres Lebens, den Durst nach Liebe und Geborgenheit, nach Anerkennung, nach Gemeinschaft und Begegnung, besonders in Zeiten von Corona-Distanz, nach Glück und einem erfüllten Leben, nach Halt, der auch in Krisenzeiten trägt, nach Trost, der die Tränen trocknet und uns zum Weitergehen, Mut zum Weitergehen gibt. Im tiefsten ist es die Sehnsucht nach Gottes Nähe. Der Beter des 42. Psalms drückt es mit den Worten aus: Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ganz gewiss gehen die Ströme lebendigen Wassers von Jesus aus. Wer an ihn glaubt, wer sein Leben Jesus anvertraut, dessen Lebensdurst wird gestillt. Der Frau am Jakobsbrunnen verspricht Jesus: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr dürsten. Dieses Wasser wird für ihn zur Quelle des Lebens. Gnade, Vergebung, die Liebe Gottes und die Geborgenheit bei ihm kommen damit in unser Leben. Die bisher versiegten Quellen der Seele werden wieder fließen. Das hat Konsequenzen. Was jetzt geschieht, hat Konrad Ferdinand Meyer in seinem Gedicht Der römische Brunnen beschrieben. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Jesus ist die Ursprungsquelle und wir sollen solchen Schalen gleichen, aus denen das Wasser weiterströmt. So wird christlicher Glaube konkret. Wir können die Gabe, die wir empfangen, an andere weitergeben und so zu Vermittlern der Gnade des Segens werden. Dafür schenkt uns Jesus seinen Heiligen Geist als Ausrüstung. Die samaritanische Frau erzählt den Menschen an ihrem Ort weiter, dass sie dem verheißenen Messias begegnet ist. So bereitet sie den Weg, dass auch diese Menschen zum Glauben an Jesus finden. Wer zur Quelle des Lebens gefunden hat, kann zur Quelle des Segens für seine Umgebung werden. Wie Beate schon gesagt hat, heute ist Sonntag ex audi. Herr, höre meine Stimme. Mit dem Wochenspruch: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle mit mir ziehen. Welch ein Versprechen. Lassen wir es zu. Amen.